Hallo Matthias.
Hallo Sven, grüß dich.
Jetzt muss ich ganz kurz erklären, weil es Menschen gibt, die uns nur als Podcast hören, nicht als Podcast mit Bild. Matthias ist zwar auch Matthias B., aber nicht Burchard, sondern Brückers. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du ein bisschen Zeit für mich hast. Und mir ist vorher was aufgefallen. Wir reden ja gerade gar nicht privat und ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir, seit wir uns kennen, vor anderen Ohren reden, öffentlich. Wir waren noch nie irgendwo gemeinsam auf einer Bühne oder einer Kamera. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass ich, wenn ich dich jetzt vorstelle, manche sagen werden, das musst du nicht, Sven, weil Matthias Brückers vorzustellen ist wie Eulen nach Verona zu tragen oder Elvis oder Friedrich Merz vorzustellen. Ich mache das trotzdem. Du hast gerade einen runden Geburtstag gefeiert. Meinen nachträglichen Glückwunsch. Du erlaubst, dass ich eins von ungefähr, circa 30 Büchern hochhalte, nämlich das neue, das hier,
ja,
das ich natürlich zur Lektüre empfehle. Und ich werde dazu gleich was sagen. Ich habe das nämlich tatsächlich gelesen. Da ich mich auf all meine Gäste gründlich vorbereite und sie komplett gelesen haben will, gibt es Gäste, da müsste ich bis 2030 warten. Und wenn ich dich nicht vorher schon gekannt hätte, dann hätte ich auch, glaube ich, wie viel? 27 oder 30?
Ich zähle nicht mit.
Aber du erlaubst, also die Menschen, die dich kennen, wissen das alles. Ich erwähne das trotzdem und bin auch vorbereitet darauf. Bestseller-Autor, darf man sagen, das war, glaube ich, der erste. Ist das richtig?
Nee, der erste war Hanf.
Ach so, warte. Ah, jetzt bringst du meine ganze meine Hochhebeordnung durcheinander.
1993, genau. Ja, jetzt in der 45., 46. Auflage. Und dann, 8 Jahre später, kam der 9/11. Ja? Und darüber haben wir uns dann kennengelernt. Ne?
Es gab noch eine Fortsetzung.
Genau.
Guck mal, wie ich mich vorbereitet habe. Ja. Ja, das war ein internationaler Bestseller. Dann gab es noch einen nationalen Bestseller.
Ja.
Mit einem Kollegen, den wir beide gut kennen.
Genau.
Es gab aber auch noch einen weiteren internationalen Bestseller mit einem anderen Kollegen,
den wir auch gut kennen.
ja. Den ich übrigens in nächste oder übernächste Woche zu Gast habe. Ich könnte das jetzt stundenlang fortsetzen. Das hier, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das war eins meiner Lieblingsbücher von dir. Da kannten wir uns noch gar nicht.
Ja, war 98. Und deshalb habe ich jetzt in das Neue, was du am Anfang gezeigt hast,
das kann ich normal,
eben auch noch ein paar Sachen eben über, da in dem Übernatürlichen geht es eben um Evolution, Inspiration und diese Dinge eben auch schon. Da sind noch ein paar Texte aus dem Buch von vor 25 Jahren drin. Das Neue ist halt eine, hinten drauf steht, es ist ein Best-of, ja. Ich hatte da gesammelt einfach Essays und längere Texte aus den letzten 35 Jahren, so ungefähr, und geguckt. Und das wären dann so 700 Seiten geworden. Und da hat der Verlag gejault und dann habe ich es auf, ich glaube, jetzt sind es 450 runtergebrochen, ja.
Und ich jetzt mal gucken, ja.
Ja, so irgendwas. In dem Dreh, 50, also das Schreiben, so wie dir, wie bei dir, ist halt unser Job plötzlich und unser Beruf und wir können es irgendwie halbwegs, was das Handwerk betrifft. Und so kommt in so einem langen Schreiberleben auch so eine kleine Bibliothek zusammen halt, ja.
Ja, ich will jetzt nochmal den Vorgänger von dem Best-of, also nochmal, das ist kein Scheiß, ich habe das Best-of tatsächlich nochmal nicht alles gelesen, aber vieles, was ich entweder vergessen hatte oder was ich gar nicht kannte, also so für irgendwas über Bobby Fischer, das wird jetzt vielen nichts mehr sagen, wunderbarer Text und auch über natürlich noch was über Dylan und ich kann das empfehlen. Ich kann dich sowieso komplett empfehlen. Das hat ja gar nichts damit zu tun, dass wir uns seit jetzt doch schon fast 25 Jahren kennen und auch verschiedene Bücher zusammen geschrieben haben. Aber auch der Vorgänger von diesem Best-of, das war dieser, glaube ich.
Ja, genau. Das war der aktuelle sozusagen Band zum Ende der unipolaren Welt.
Matthias, ich mache das jetzt durchgehend hier. Das ist auch weiterhin aktuell. Und ich habe aus diesem Buch viel über Mehl- und Heroinpreise gelernt.
Ja. Auch immer noch ein heißes Thema, ja. Die ganze Drogenproblematik, ja.
Ja.
Gut, also es gibt viele, viele, viele Bücher. Und die wir zusammen gemacht haben, ja, die fallen da bei den ganzen, ja, Bestsellern und bla bla immer so ein bisschen unten durch. Aber was wir gemacht haben, die ganze Wahrheit über alles.
Ja, ja, jetzt muss ich ins Regal greifen, ja.
Siehst du, da muss er ans Regal, das hat er ja auch selbst nicht mehr parat. Doch.
Doch, ich habe noch eins. Ich habe noch, hier.
Ja, also das ist eigentlich, ja, da haben wir ja auch wirklich viel, beide, wirklich viel Arbeit reingesteckt, ja, in das Ding, ja. Ja. Und es hat auch, was weiß ich, 500 Fußnoten und Quellen und so weiter, wo man weitere selber recherchieren kann. Und ja, das ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Und eigentlich ist das ein Buch, auch was auch top aktuell morgen erscheinen könnte. Und wenn die Großmedien uns noch wahrnehmen würden, wie sie das früher mal teilweise getan haben, dann würde das auch sehr, sehr viele Leute erreichen. Ja, wir haben ja da ein paar von verkauft, aber längst nicht so, wie es das Buch eigentlich verdient hätte, würde ich sagen.
Das stimmt, aber ich, jetzt kommt wieder wahrscheinlich die wollen sich ja nur die Taschen voll machen, die beiden.
Weißt
verdienen uns natürlich da eine goldene Nase mit diesem
mit diesen Verschwörungstheorien,
die Buch. Ja, unerhört. Nee, es gibt's ja irgendwie noch, man könnte es ja noch kaufen, aber das ist tatsächlich, ich meine, wir nochmal, wir reden zum ersten Mal öffentlich, wir reden ja auch sonst viel und der Grund, weil über diesem Format oder dieser neuen Idee steht ja schon eine Frage und die lautet, und was machen wir jetzt? Und mich hat in den letzten 3 Jahren manchmal irritiert, wenn ich die Kritiker so höre, dass da sehr, sehr viel Basiswissen eigentlich fehlt. Und jetzt sind wir nun auch vor meinem oder unserem B&B-Publikum, da kommt das eben häufig genug. Sven, kannst du nicht mal irgendwie in Kürze aufschreiben, wo wir eigentlich sind oder was hier eigentlich los ist? Deswegen halte ich das Buch auch gerne nochmal hoch, da steht das nämlich drin. Das ist ja so ein Dreisatz, dass man sagt, wie war das eigentlich gemeint mit Demokratie und Krieg und so weiter? Was haben wir daraus gemacht und was könnte man daraus machen?
Genau.
Aber genau deshalb habe ich mich so gefreut, dass du Zeit für mich hast, weil das ganz einfach ist heute. Ich habe nämlich nur 3 Fragen und die werde ich jetzt, damit werde ich jetzt behelligen. Mhm. Und das erstmal der Reihe nach. Die erste ist, wo sind wir eigentlich? Die zweite ist, was können wir von hier überhaupt für Ziele erreichen? Und die dritte wird sein, und was machen wir jetzt? Und diese erste Frage, wo sind wir überhaupt? Das ist für mich wahnsinnig wichtig, so eine Positionsbestimmung mal zu machen. Sind wir jetzt in einer demokratischen und Rechtskrise oder sind wir im Endspiel um irgendwie, es werden wahrscheinlich demnächst 6 Milliarden Menschen überflüssig gemacht? Das ist ja ein sehr, sehr grundsätzlicher Unterschied. Da würde ich gerne dich jetzt mal hören und lehn mich zurück. Wo sind wir hier eigentlich? Also was ist gerade los?
Ja, wo sind wir, ist eine gute Frage. Wo bin ich? Ja, ich bin in Italien in meinem sommerlichen Wohnsitz. Und die Welt scheint ja im Moment, und wenn man jetzt als älterer Mann, alter weißer Mann mit über 70 zurückblickt auf die letzten 50 Jahre, sagen wir mal, die man so bewusst und dann eben auch als Journalist und als Autor und so erlebt hat, dann kommt man, zum einen ist das ein Grund, depressiv zu werden, weil vieles von den ganzen wunderbaren Ideen, die wir auch selbst mal oder ich auch selbst mal hatte oder für Projekte, die ich großartig fand und unterstützt habe, ja, wenn man anschaut, was aus denen geworden ist, dann kann man traurig werden. Also ich sag nur mal im politischen Bereich die Grünen, ja, so als Extrembeispiel.
Und im journalistischen Bereich die Taz.
Im journalistischen Bereich die Taz, genau. Also es gibt aber auch in Dutzend anderen hier, wir haben beide auch für die ARD, ZDF, für die großen Kanäle gearbeitet, ja. Da ist es ja nun auch nicht besser geworden in den letzten Jahrzehnten, sondern es wird grauenhafter. Insgesamt, ja, wir haben eine rot-grün-gelbe liberale Regierung, aber es werden Zeitungen verboten. Ja, warum eigentlich? Hat die gegen irgendein Gesetz verstoßen? Nö, aber verbieten wir jetzt, ist rechtsextrem. Also, wie gesagt, die Zeiten sind nicht besser geworden und da kann man deprimiert und ja, fast schon hoffnungslos werden, wenn man da so im Rückblick sich das alles anguckt, wie es den Berg runtergeht eigentlich, ja. Und auf der anderen Seite bin ich aber, ja, wie mit, ich weiß nicht, war es Karl Kraus, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst, lasse ich mich davon aber jetzt nicht abturnen, abbringen, eben weiter zu gucken, ja Leute, das kann doch wohl alles nicht wahr sein, was ihr hier gerade veranstaltet, ja, wir müssen es anders machen. Und was du gerade in deiner Anmoderation gesagt hast, dass man oft das Gefühl hat, wenn einen auch jüngere Leute oder überhaupt Menschen fragen, ja, wie ist das überhaupt? Kannst du nicht mal in drei Sätzen sozusagen, ja. Was sehr, sehr, sehr auffällt und immer extremer geworden ist. Es war schon oft und schon immer so, könnte man sagen. Aber was auffällt ist, dass die Sache mittlerweile, die Sache so läuft, dass jede Art von Kontext ausgeblendet werden muss. Also der Kontext wird ausgeblendet. Es gibt irgendein Ereignis, ja, was weiß ich, Russland marschiert in der Ukraine, Angriffskrieg, ja. Der Kontext des Ganzen wird ausgeblendet. Es gibt sozusagen einen Terrorangriff auf Israel und Israel marschiert im Gazastreifen ein. Der Kontext zu diesem Terrorangriff wird 40 Jahre Besatzungspolitik muss ausgeblendet werden. Alle Kontexte werden immer mehr ausgeblendet und es wird irgendein, ja, simplifiziertes Schwarz-Weiß-Gut-Böse-Ereignis hingestellt. Osama bin Laden und der war's. Und der Journalismus, den wir ja auch mal betrieben haben, der eigentlich den Job hätte, diese Kontexte herzustellen, zu sagen, ja, ja, das war, ist jetzt so und der Hintergrund ist A, B, C, D, E, F. Dass wir die Dinge einordnen können als Zuschauer, das passiert doch gar nicht mehr in den Medien, ja. Und nee, das ist ein Status. Gut,
das, ja, das ist dieses, klar, das muss man ja auch verkürzen können, alles von Ukraine bis irgendwie Covid, was auch immer, auf Like oder Dislike. Genau. Also das, der Fehler, den wir machen, ist, dass du sagst, wenn es komplizierter wird als lächelndes oder trauriges Emoji oder Daumen hoch oder runter, dann steigen die meisten schon leider aus. Genau. Nicht so wie du. Aber es macht ja trotzdem, deswegen frage ich dich, es macht ja einen großen Unterschied, wir müssen es ja benennen, ob wir jetzt nur ein Problem haben mit der Ampel und irgendwie dann den falschen Zuwanderern oder ob wir nicht mit einem größeren Problem zu tun haben. Und deswegen gucke ich ja auf deine 30 bis 85 Publikationen. Ich glaube, Seyfried hat mir so ein schönes Bild von dir gemalt,
ja,
oder?
Das ist in deiner
Bibliothek. Matthias, dann willst du all diese Bücher lesen. Ich muss ich nicht lesen, habe ich doch alle geschrieben. Ja, so kommt mir das auch vor. Ja. Nein, aber das ist doch ein Unterschied, ob man sagt, wir haben jetzt eine kleine oder mittlere Staatskrise, da übertreiben manche so ein bisschen oder haben übertrieben in der letzten Zeit. Oder wird hier von eine größere Verschwörung, sehr offen übrigens, Verschwörung, veranstaltet von deinen Freunden, den Bankstern und von Big Tech. Denn darauf würde sich dann ja die Frage 2 und 3 von mir stützen.
Ja, ja.
Also, ist das jetzt nur ein deutsches Problem oder haben wir es zu tun mit was Ernsterem?
Das ist natürlich nicht nur ein deutsches Problem und dass wir es gerade jetzt anhand von Deutschland exemplarisch illustriert haben, ist wirklich nur ein Beispiel. In den USA ist es ja ganz genauso. Jetzt gerade seit letzter Woche, ich habe es geblockt vorgestern, Querfront USA, jetzt steigt Kennedy bei Trump ein und Tulsi Gabbard hat sich auch schon angemeldet und was weiß ich, Tucker Carlson wird Regierungssprecher, ja, und so. Da entsteht jetzt, denkst du dir, huch, was ist denn das jetzt, ja? Da wird gerade rechts und links, was es also die klassischen Muster in der Politik und die USA mit ihrem Ein-Parteien-System, zwei rechten Flügel, einer heißt Rechte, einer heißt Linke, das wird gerade sehr, sehr durchgemischt, wie es scheint, ja. Und das ist interessant, in Deutschland steht ja Ähnliches an, jetzt am Wochenende da in Sachsen. Da kann sich dann die Frage stellen, ja, sollte Sarah Wagenknecht mit der AfD koalieren? Finden die genügend gemeinsame Nenner, sagen wir mal, Stopp der Russlandkrieg, Investitionen, ja, oder noch zwei, drei andere und sagen, wir machen jetzt so, wie Kennedy und Trump sich scheinbar geeinigt haben und gesagt, hier, so an ein, zwei Punkten ist der Trump meiner Meinung und da deshalb mache ich bei ihm jetzt mit, ja. Die anderen Punkte, die lassen wir mal beiseite, aber die sind mir wichtig und wenn ich die durchsetzen kann mit einer Trump-Regierung, wäre das gut. Also das ist interessant und da mischt sich gerade was und die sozusagen Großverschwörung im Hintergrund des Ganzen, also die wir können nur auf die ganze Wahrheit über alles immer verweisen, die Finanzkrise, also die riesige Derivatblase, ja,
ja.
Das ganze Geldsystem, ja, das, was, ja, wie ein Meteorit eigentlich über der Welt schwebt und wenn das auf den Planeten runterkracht, ist erstmal, was Ökonomien angeht, zappenduster, so, das ist die Situation, das haben wir schon vor 10 Jahren oder wann haben wir das Buch gemacht, erzählt, ja, und die ist nicht besser geworden, und da sehen wir jetzt vielleicht, deshalb, das kann man in dem letzten Bändchen, das du hochgehalten hast, Ende der unipolaren Welt, wir steuern ja auf eine multipolare Welt zu. Ja, die US-Hegemonie ist zu Ende, die wird zu Ende gehen. Und weil solche Transformationsprozesse selten gewaltfrei abgehen, haben wir jetzt Krieg. Und wenn wir auch in den nächsten Jahren wohl noch weiter Kriege haben, befürchte ich. Und aber diese Full-Spectrum-Dominanz, das ist ja die Pentagon-Doktrin, überall auf der Welt den Hut aufzuhaben, die ist zu Ende und vorbei. Und da entsteht jetzt mit BRICS, in 2 Monaten haben sie in Kasan da ihr großes Treffen. Da wird eine neue Währung diskutiert. Russland, China, Indien und 40 Bewerber stehen schon Schlange dort, ja, und sagen, hallo. Da wollen wir mitmachen, ja.
Aber da muss ich mal einhaken an der Stelle, also stellvertretend für die, die uns zuhören, weil das, glaube ich, wichtig ist. Also das Ende der unipolaren Welt, also ich halte das Buch auch gern nochmal hoch, ich mache das jetzt gern, ich mache hier die Dauerwerbesendung aus der Thalia.
Genau, genau.
Nein, es ist wirklich, aber wir sind dann manchmal zu schnell und das für mich heißt das doch, also Ende der unipolaren Welt und Einführung von irgendwelchen BRICS und dann noch verschiedenen CBDC-Systemen, also Elektrogeld, mal hier, mal da, weil sich das Bankensystem spätestens 2019 auserzählt hat und dann irgendwie so ein paar Dinge mal noch unternehmen musste, um jetzt täglich 10 Milliarden Schulden in den USA machen zu können und diesen völlig irrsinnigen Derivatemarkt. Das können ja Menschen auch einzeln nachlesen. Und damit man mal versteht, in dieser kommenden multipolaren Welt mit Russland, China, Indien und den USA als Ex-Hegemon gibt es wahrscheinlich eine Ecke, dazu gehören Italien, Dänemark und Deutschland, die so ein bisschen nicht mehr in der Mitte der Welt liegt, sondern möglicherweise, ja, also wo sie sich weiter verortet, aber möglicherweise was ganz anderes wird. Und
na, ich habe unlängst ja schon geschrieben, also was die Ökonomie in Deutschland angeht, dass es ja nicht nur mit Exportweltmeister, sondern letztlich mit Industrienation vorbei ist. wenn wir nicht mehr billigen Rohstoff und Energie aus dem Osten kriegen, und dass wir einen Habeck-Morgenthau-Plan brauchen, wie Deutschland mit 80 Millionen als Agrarstaat, mit noch so ein bisschen Manufaktur vielleicht, überleben soll. Ja, also, und dass in Europa nicht nur Scholz und die deutsche Regierung, sondern auch in Frankreich, in den Benelux-Ländern, in Italien, Dänemark, überall, dass da kein Regierungschef ist, der es geschnallt hat und gecheckt hat, dass Europa hier gerade abgehängt wird vom Rest der Welt, dass ein neuer eiserner Vorhang hochgezogen wird, die Pipeline wird abgeschnitten, ein Vorhang hochgezogen, kein Handel mit Russland, nichts mit China. Ja, was wird aus Europa, bitteschön? Und die einzigen, die bisschen dagegen halten, der Fico aus der Slowakei, auf den schon geschossen wurde, und der Orban aus Ungarn, die werden als Aussätzige in der EU, also ganz schlimme, ja, die sich Gedanken machen, hallo, was wird denn aus Europa, ihr Lieben, wenn wir keinen Handel und Wandel mit dem Osten, mit Eurasien letztlich, mit Russland und den alles, was dahinter kommt im Osten, weiter haben. Also das ist doch irre, genau. Was da, und keiner scheint es zu kapieren.
Naja, das ist ja erstaunlich, dazu komme ich gleich. Unter der Woche hat ja unser kommender US-Vizepräsident, dieser Hillbilly, ich habe seinen Namen vergessen, Vance heißt er, glaube ich, ne? Hat ja auch nochmal betont, damit uns keiner unterstellt, wir würden hier Verschwörungstheorien in die Gegend posaunen. Er hat ja nochmal betont, dass die Militärhilfe der Amerikaner für die Ukraine jetzt endet. Und also demnächst, weil das kann ja auch nicht endlos so weitergehen, sondern dass die Europäer sich darum jetzt zu kümmern haben, dass wenn du das mit in das Paket reinpackst, was du gerade gesagt hast, also Handel nein, kriegerische Auseinandersetzung ja, und zwar bitte aus eigenen Mitteln. Und gleichzeitig so ein leichter Rückbau der Industrie, dann müssten ja eigentlich, nur ich, nochmal, wo sind wir gerade? Das heißt, wir werden gerade als Europa, dazu gehören ja auch, genau, werden an den Rand des Globus gesetzt und sagen, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Das ist jetzt noch der, ist auch auserzählt, wirtschaftlich, weil die haben ja alles. Und jetzt sollen sie sich noch ein bisschen mit den anderen Blöcken kloppen.
Jetzt sollen sie, genau.
Und im Dunkeln ein bisschen so Manufaktum, wie du sagst, so ein bisschen so selbstgeschnitztes im Dunkeln.
Genau. Also das ist, und das Irre ist, also ich habe mich dann schon mal, ich bin jetzt nicht so ein guter Althistoriker, mal gucken, wo gab es eigentlich Vasallen, ja, von irgendeinem Imperium, und wie lange haben sich diese Vasallen vor den Karren des Imperiums eigentlich spannen lassen, ohne zu checken, dass sie wirklich die Dummen sind bei der ganzen Geschichte, ja, dass sie, dass das Vasallentum keine Win-Win-Situation ist, okay, du bist ein Großer, du beschützt mich und dafür mache ich für dich dies und das, nee, sondern dass sie verheizt werden. Und Europa und Deutschland vorneweg lässt sich gerade verheizen. Ja? Und wenn du, wir sind ja mittlerweile wieder so weit, dass wer für Friedensverhandlungen mit Ukraine, Russland plädiert, als Putin-Knecht, Russland-Versteher, also denunziert wird. Also wenn man für friedliche Verhandlungen nur plädiert, sagen, die sollen sich jetzt mal an den Tisch setzen. Ja, bist du Putin-Freund, wir müssen kämpfen. Das ist doch alles völliger Wahnsinn. Wo sind wir denn hingekommen? Und das in unseren Regierungen ist keiner schnallt. Und die vielleicht die AfD aus Oppositionsgründen dagegen hält. Wobei, wenn die an die Macht kommen, werden die genau, habe ich die Befürchtung, sind die genauso schnell bei der NATO mit dabei wie alle anderen, weil da ist auch kein Potenzial, sich Gedanken zu machen, hallo, was brauchen wir eigentlich für unsere Sicherheit und für unseren Frieden? Müssen wir die NATO weiter ausbauen? Müssen wir Krieg gegen die Russen führen? Oder brauchen wir nicht eher einen Friedensvertrag von Lissabon über Vladivostok bis nach Peking? Warum können wir mit den Russen und den Chinesen uns nicht vertragen? Wo hängt's eigentlich? Ja, also dass solche banalen Fragen gar nicht mal gestellt, geschweige denn diskutiert werden und keiner in der Politik hergeht und sagt, so, das ist jetzt hier mein Programm und in die Richtung marschiere ich. Ja, das ist wirklich erschreckend. Ja.
Ja, aber das heißt, also erstens habe ich gerade zum ersten Mal verstanden, dass es nicht Heizgesetz, sondern Verheizgesetz heißen müsste, weil du ja gerade beschrieben hast, dass wir offensichtlich das Ziel ist. Zweitens, ja gut, das beantwortet so zum größten Teil meine Frage, wo wir gerade sind. Und das meine ich mit dieser, wenn ich so Leute höre, die sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie die CDU wegkegeln, wenn die SPD und die Grünen und die Ampel. Das ist mir ein bisschen zu klein gedacht, auch wenn jemand sagt, ja, das Regime muss weg und danach ist alles wieder gut, wo ich skeptisch bin, weil ich denke, ihr müsst zumindest, deswegen spreche ich mit Matthias Bröckers, zumindest Europa im Blick haben, oder eigentlich müsst ihr tatsächlich den ganz großen Zusammenhang sehen, was hier gerade geschieht. Also das betrifft euch am Ende in Matthias und mich und euch in eurer Wohnung, eurem Eigenheim, was auch immer, ohne Licht. Aber ihr müsst schon die Weltzusammenhänge ein bisschen einschätzen. Denn dann kommt ja die Frage 2 hinterher. Also wenn wir das so konstatieren und sagen, wir werden hier gerade verheizt und abgehängt, als Europäer, weil wir in diesem neuen multipolaren Gebilde eigentlich keinen Platz mehr haben. Wenn wir das mal annehmen, dass das so ist, haben wir denn irgendeine Möglichkeit, du hast es ja eben angedeutet, uns da anders zu positionieren? Also haben wir als Europäer, als Deutsche, hätten wir eine Möglichkeit, das anders zu machen?
Ich finde schon, ja. Und unlängst habe ich mit der Ulrike Gero gesprochen und die ja eben auch geschasst worden ist, weil sie zu Covid und zu Russland ein nur leicht anderes Narrativ als die offizielle Version verbreitet hat, ja, und die Europa ja Spezialistin ist, Professorin für Europapolitik und so weiter war. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen ein posttransatlantisches Europa in Zukunft, ja. Also das Westeuropa, an dem man arbeiten sollte, finde ich, ist ein Westeuropa, was sich über die osteuropäischen Nachbarn mit den Russen und mit den Ex-Sowjetstaaten und mit Asien verbündet und zusammenarbeitet. Was spricht denn dagegen, verflucht nochmal? Ja.
Das könnte ich dir sagen. Du hast Brzezinski gelesen. Also das, du weißt ganz genau, was dagegen spricht. Weil die so, von dir gerade beschrieben natürliche Verbindung zwischen Paris, Berlin, Moskau und so weiter, glaube ich, schon länger nicht gewünscht ist.
Ist nicht erwünscht, ja, aber wir müssen uns doch klar machen, wenn wir hier abgehängt werden im kommenden Jahrhundert, ja, also in diesem und in dem, was dahinter herkommt, da wollen wir gar nicht uns ausmalen. Also wenn wir abgehängt werden vom Rest der Welt als Vasall der Amerikaner noch ein bisschen mitmischen dürfen, aber an so ein teures Fracking-Gas dort kaufen müssen, ja, das macht ein grüner Wirtschaftsminister, da muss man sich alles mal reintun, diese Paradoxien, ja, das ist alles Irrsinn, und wenn wir das so weiter treiben, dann wären, gut, wir sind schon relativ alte Männer, aber unsere Kinder und Enkel werden da keine Freude haben, hier im Westen Europas, ja, und was wäre die Alternative, eben zusammenzuarbeiten mit den anderen europäischen Ländern an einer Partnerschaft, es spricht ja nichts gegen, ja, auch eine europäische Gemeinschaft, überhaupt nicht, ja, dass man ohne Pass vorzeigen hin und her fahren kann, dagegen spricht nichts, ja, aber dass man sich nicht als Vasall der Vereinigten Staaten verheizen lässt, darüber Einigkeit herstellen, mal in Italien, in Frankreich, in Deutschland und bei den anderen Ländern und sagen, Leute, wir müssen da raus. Die NATO hat sich schon im Prinzip schon 89 mit der Wende überlebt und ist obsolet geworden, muss also reformiert oder neu bedacht oder am besten in die Tonne getreten werden und ersetzt werden durch einen angesprochenen Friedensvertrag, der von von Lissabon bis nach China reicht. Ja, das wäre jetzt sozusagen die Großvision, aber das wäre die Richtung, in die man gehen muss, anstatt zu sagen, ja, wir müssen jetzt 100 Milliarden Schulden nochmal aufnehmen und dafür Patriot oder irgendein Militärschrott in Amerika kaufen. Das ist doch alles Irrsinn.
Siehst du denn jetzt mal, ich will dich gar nicht bremsen, ich finde das alles richtig. Ich habe die Worte von Klaus Schwab im Ohr, dass sie ja sämtliche Parlamente und Regierungen penetrated haben, also besetzt. Deswegen die Frage, wenn jemand wie Fico oder auch Orban dann mal sagt, das gefällt mir aber nicht, ich möchte jetzt ein anderes Europa, dann wird entweder geschossen oder es wird sanktioniert oder die, ja, das Gas ist auf einmal aus, wird dann nicht mehr geliefert mit dem Segen der Europäischen Kommission. Das ist dann so eine Realitätsfrage jetzt von mir. Also besteht da ohne, wir können das wollen, das ist vernünftig, was du sagst. Wahrscheinlich würden die meisten Europäer das auch mögen, aber mir scheint, haben wir darauf eine Chance? Also, dass unsere Anführer...
Gut, haben wir eine Chance, ja. Wir haben keine Chance, aber wir müssen sie nutzen, hieß es früher immer, ja. Natürlich gibt es eben das schon angesprochene System der Großfinanz. Natürlich sind die Regierungen, deshalb kommen sie nicht auf so eine simplen Ideen, was Europas Zukunft angeht, die wir hier gerade ventilieren. Da muss sie ja kein Genie für sein, um darauf zu kommen. Ja, sie kommen nicht darauf, weil sie aus einem anderen Lager stammen. Also das sind dann diese Young Leaders, die uns vom WEF gezüchtet und dann in die Regierungen gesetzt werden. Klar, mit solchen Leuten werden wir nicht weiterkommen. Das ist ganz offensichtlich. Und ob eine Chance besteht, ich bin, wie gesagt, zum einen tief deprimiert über das, was sich in den letzten 50 Jahren da entwickelt hat, was auch aus den ganzen, sage ich jetzt mal, Alternativbewegungen geworden ist und auch aus der Partei, die ja der politische Arm dieser Bewegungen sein sollte, ja, und der sich jetzt in sein Gegenteil verkehrt hat, ja, und die größten Kriegstreiber im Lande hergibt. Und ja, aber wir müssen wir müssen weiter, glaube ich, Kontext herstellen, was ich vorhin gesagt habe. Ja, das ist unser.
Du, ich will ja mit. Entschuldige, ich wollte dich nicht deprimieren. Also ich verstehe beides. Ich verstehe sowohl deine. Ich höre dir mit Begeisterung zu, wenn du begeistert erklärst, wie einfach das eigentlich ist. Ja. Ich finde, du hast recht. Aber nochmal, deswegen ist es ja der Versuch einer Positionsbestimmung und auch realistisch, was wir erreichen können. Da schließt sich ja der Kreis zu dem, was du eingangs sagtest. Die Menschen, nicht nur die Jungen, auch manchmal in unserem Alter, die dann sagen, ja, erklär mir das bitte mal in einem Satz oder in drei Wörtern. Und deswegen frage ich ja nochmal, wie weit reichen unsere Möglichkeiten, wie weit sind die Leute wach und interessiert genug? Was wäre für mich Voraussetzung? Das ist eine Frage an dich eher persönlich. Also, was hast du denn die um dich rum, die jetzt zu sich kommen? Wir machen das seit 40 Jahren. Also wir sagen das auch seit 40 Jahren. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, die Menschen kommen ja auch alle jetzt zu sich und die verstehen das auch und sehen auch die Gefahr und da wird sich dann demnächst ganz gewaltig was tun. So in unsere Richtung. Ich wäre ja dafür. Aber ich bin nicht so ganz überzeugt, dass wir nach 25 Jahren Facebook nicht als Kollektiv zu blöd geworden sind, um das noch hinzukriegen.
Das ist ja, aber ich will dich ja nicht deprimieren. Unsere und auch meine, ich habe ja auch noch einen Text dazu in dem neuen Buch, ja, der so hoffnungsvoll von Anfang der 90er Jahre, dass das Internet jetzt die freie Information und so weiter, ja, das ist ja auch ein Stück der Fall. Wir zwei und so noch ein paar Leute, wir haben ja noch unsere kleine Nische hier und können so ein bisschen was senden und erreichen ein paar Leute. In dem Moment, wo wir aber über 1 Million in der Woche kommen oder so, wie Ken FM zum Beispiel, ja, da wird, ja, dem geht's dann ganz schnell ans Leder, ja. In der Nische lässt man uns noch ein bisschen rumblödeln, sage ich jetzt mal, ja. Aber wenn wir zu richtigen Influencern werden, so wie das heutzutage heißt, ja, dann werden wir abgeschaltet. Wir haben ja gerade den Telegram-Jüngling da, den sie verhaftet haben, ja. Die Hoffnungen, die man hatte, was das Netz angeht und was das Netz alles könnte und dass wir auch, ja, alle eigentlich eine digitale Demokratie und übers Netz abstimmen und so. All dieses Zeug, wo ich auch mal dachte, oh ja, das wäre ja großartig, da muss man heute sagen, oh nee, sorry. Ja, und da die Verblödung schreitet ja massiv voran, ja. Das lässt sich leider nicht abstreiten, ja. Und das Internet ist eben auch mit die größte Verblödungsmaschine geworden, einfach, ja. Das heißt nicht, dass man das morgen abschalten muss wie ein Messer. Man kann sich damit selber schneiden, aber man kann auch eine schöne Figur draus mitschnitzen, ja. Dasselbe gilt fürs Netz natürlich weiterhin und wir müssen weiter kämpfen gegen die Zensur und gegen das Abschalten von Kanälen und. Aber die Hoffnung, die sich damit mal verbunden hat, an den Schulen fangen sie Gott sei Dank jetzt wieder an, die ganzen iPads und den ganzen Bullshit wieder abzuschaffen und den Kindern wieder ein Buch hinzulegen, ja, um schreiben und dann vielleicht eine Tafel. Ich habe noch auf der Tafel schreiben gelernt, ja. Und wenn du dir die kleine Bröckers Bibliothek anguckst, das ist keine schlechte Ausbildung auf der Tafel, ja. kann nichts schaden. Ja, auch was das Motorische angeht und so weiter und so weiter. Da rollt im Moment, denke ich, auch schon wieder einiges zurück von den Hoffnungen, die man hatte, oder muss man zurückrollen. Das ist nicht so geworden, wie wir es gerne gehabt hätten oder wie wir geträumt haben auch davon. Ja, mit der Freiheit, auch mit der Medien- und Pressefreiheit im Netz. Ja, wir können senden, aber nur solange wir den Herrschenden nicht gefährlich werden. Und wenn wir gefährlich werden, das heißt eine gewisse Reichweite und Einfluss errungen haben, dann werden wir bekämpft. Und zwar nicht im Rahmen der Gesetze, sondern auch mit anderen Methoden. Ja? Man kann ja mittlerweile, Sie haben jetzt dem Elsässer sein Blättchen da mit kuriosen Begründungen verboten. Da kann man jetzt nur, der darf ja weitermachen und man kann nur sagen, ja, das Einzige, was noch halbwegs, sage ich, funktioniert, ist unser Rechtsstaat. Also in der Politik funktioniert ja eigentlich nichts mehr. Der Rechtsstaat, bei Corona sind wir auch schon eines Besseren belehrt worden in der Beziehung, ja. Die Stellung, die wir als Journalisten und die alle Medienschaffenden haben, die ist durch das Netz zwar ja handwerklich ja sehr viel erleichtert worden. Wir brauchen kein großes Team mehr, um so eine Sendung aufzunehmen, aber wir können ja im bescheidenen Rahmen in unserer Nische auch sagen, was wir wollen. Aber sobald wir Einfluss erreichen, werden wir abgeschaltet, denunziert, diffamiert, Antisemiten. Du kennst doch den ganzen Film, wie ist es mir ergangen oder uns nach 9/11, ja? Das ist ein Muster, was sich seit JFK wiederholt. Und damit müssen wir leben. Und ich habe jetzt lang genug gelebt, also nicht, dass ich noch Lust habe am Leben. Die habe ich noch, ich mache noch ein paar Jährchen gerne weiter mit.
Ich bitte darum.
Aber versuche mir weiter unnütze Gedanken zu machen, um weiter Sand ins Getriebe zu streuen, ja, weil das Getriebe, wie es hier läuft, das ist nicht gut und führt in keine gute Zukunft, ja.
Naja, deswegen frage ich. Deswegen meine komischen, simpel klingenden Fragen. Also was haben wir für Optionen, du und ich oder wir als, ich nehme das ja auch gern als Gruppe wahr. Wir haben ja auch hier reichlich Zuhörer und Zuschauer, die die wie wir sich Sorgen machen. Ich denke auch euer drittes Jahrtausend, das ist ja, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, der Brückers ist ja auch Influencer mit die drei von der Denkstelle oder wie er heißt, mit Herrn Pohlmann und Herrn Fleischer. Das, all das wird natürlich unter diesem Video verlinkt, aber das verbindet uns ja mit unseren Zuhörern, dass man sich so schon am Kopf kratzt und sagt, ich glaube, deswegen ist die Frage auch berechtigt. Und was machen wir jetzt? Nur, das hast du ja jetzt auch beantwortet, dass die Ausgangslage ist für mich so tricky oder so schwierig geworden. Das war es schon immer. Also du warst ja schon immer Trendsetter in Sachen, wie man sich ein Framing verschafft. Damit hast du ja sehr früh angefangen. Ich glaube, du warst auch beteiligt daran, dass der The Artist, formerly known as Ken Jebsen, damals noch beim RBB oder wo
RBB war? RBB gefeuert wurde, ja klar.
Zeit für Anekdoten, warte mal.
Das Buch, was ich mit Herrn Walter gemacht habe, ja. Das war, der Ken hat mich ja gerade besucht unlängst und da haben wir nochmal drüber geredet. Er sagte, ja, er hat ja nach 9/11 die ganze Story auch erstmal, wie 90 oder 98% aller Zuschauer erstmal für bare Münze genommen, so, ne, das stimmt alles so. Und als er dann das Buch auf den Tisch gekriegt hat, nach 10 Jahren, in den Jahren danach war es ihm auch schon merkwürdig vorgekommen, dann unser Buch und, mich dann anrief und sagte, ja, hier, ich kannte Ken FM, das war ja eine erfolgreiche Sendung, die kannte ich aber gar nicht, so eine Sendung mit Musik und Ding. Ich dachte, naja, der kommt jetzt vorbei, da so ein Radio-Fuzzi und macht ein Interview und da werden dann 3 Minuten gesendet. Und der Ken hat wirklich 1,5 Stunden Gespräch mit in kleinen Portionen immer wieder gesendet zwischen seinen musikalischen Einlagen und anderen Gästen, die dort waren. Und ich habe schon während der Sendung, ich habe dich, glaube ich, auch angerufen, sag, hey, schalt mal den Kanal ein. Das ist irre, das im Öffentlich-Rechtlichen zur besten Sendezeit am Samstagnachmittag. Und das war der Grund, warum Sven dann rausgemobbt wurde beim RBB. Ja,
ja, also Ken in dem Fall, aber ganz kurz, um dich noch zu Ende zu erinnern. Du hattest vorher, hatte das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wir sind im Anekdotenbereich, wir machen es auch kurz, aber die hatten dich auch interviewt kurz für Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, ja.
Dort Herr Mohr, glaube ich, und mit dem Fazit für dieses Buch, also das würde das eigentlich sein, was Journalismus sein muss, nämlich unangenehme Fragen zu stellen. Und fand ich ja auch so. Daraufhin wollte uns dann, glaube ich, die Zeit irgendwie direkt verbieten. Gefordert, dass dieses Buch verbrannt werden muss. Und dann hat Ken, ich erinnere mich gut, du hast mir gesagt, da ist so ein Jungscher angerufen, der beim RBB, jetzt soll ich da hingehen und dann warst du da.
Ja, ja.
Aber dummerweise musste dann der junge Mann ja auch seinen Hut nehmen, weil er danach ja auch geframed wurde als alles Mögliche.
Amerikaner, Antisemit, Holocaust-Leugner, das ist die übliche Nummer. Gut, Ken ist ja dankbar dafür eigentlich, ja, mittlerweile, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist, ja. Und er macht ja auch fröhlich weiter, nachdem er mit Ken FM auf dem Internet zu erfolgreich war, auch versucht hat zu stoppen und Steine oder sagen wir mal auf Felsbrocken in den Weg gerollt hat, Bankkonto gekündigt und so weiter und so weiter. Aber er macht weiter und es gibt eben, und wir ja auch im dritten Jahrtausend, du mit deiner Sendung, wir haben ja schon auch Leute, die das zu schätzen wissen, was wir machen und dass wir eigentlich das machen, was die Kollegen in ARD, ZDF und so weiter machen müssten, aber nicht tun. Und von daher, toi, halten uns diese Zuschauer und Zuschauerinnen auch weiter die Stange und unterstützen das, was wir machen. Aber es ist,
Aber genau deshalb reden wir ja und halten deine 27 Bücher hoch. Ich habe, also nochmal deswegen, wo befinden wir uns, haben wir so ein bisschen eingrenzen können und was sind realistisch unsere Möglichkeiten? Wir sind ja nicht Herr Orban oder so und auch nicht Vorsitzende der EU-Kommission. Deswegen ist ja die Frage, die über dieser Gesamtveranstaltung steht, und das frage ich dich genauso, wie ich es nächste Woche Paul fragen werde und letzte Woche Tom gefragt habe. Hochkomplexe Frage. Und was machen wir jetzt? Da ist ja im Grunde alles inbegriffen, was wir jetzt auch schon besprochen haben. Und du bist sogar noch 2 Wochen älter als ich und hast es ja teilweise auch schon beantwortet. Nein, dass man einfach sagen muss, ich frage das viele Menschen um mich herum, also die mit ganz unterschiedlichen Wissens und sonst was, ich stelle einfach diese unschuldige Frage, ja, was machen wir jetzt? Und ich weiß, dass deine Antwort ja anders ausfällt als die der meisten, aber was machen wir jetzt? Wir zwei, wer ist hier überhaupt wir und wer ist irgendwie, was heißt hier machen? Du züchtest dann noch ein paar Erdbeeren bei dir irgendwie dass du in Italien bist, darf man ja sagen, und ja. Du klärst die Menschen weiter auf. Das ist das, was wir tun können. Und
also ich hab,
können wir sonst noch was tun?
Was machen wir jetzt? Ich habe am Wochenende 20 Kilo Tomaten eingemacht. Ja. Und von daher sind wir hier für den Winter mit Tomatensoße bestens versorgt. Ja. Ja, gut.
Aber gibt es da einen Rat von dir oder von mir, es gibt ja auch andere, die mich das fragen, also die noch nicht so alt sind wie wir und die vielleicht noch keine Tomaten einmachen können, aber durchaus merken, da ziehen sich ja viele, viele Schlingen gleichzeitig zu, ne? Also von dem Krieg und der doch zunehmenden Kriegsgefahr auch hier um die Ecke bis zur demnächst, es wird keine Rente geben, die Inflation wird immer weiter steigen. Es gibt ja auch andere Menschen. Kann man denen irgendwas mit auf den Weg geben, auch wenn sie nicht gefragt haben?
Ja, gut, sie sollen sich gegen den Krieg aussprechen und alles dafür tun, dass der gestoppt wird. Also das ist das aller... Ich meine, überleg dir mal, Sven, gestern, ich habe die Statistiken wieder gelesen, 2500 ukrainische Soldaten killed in action. An einem Tag, 2500. Ja. Was hängt da dran an Familie, an Leuten, an Menschen, an Leid? Ja. Also und wofür, wozu das Ganze? Seit 2 Jahren dieses Schlachten dort. Ja. Also dafür sich einzusetzen, was machen wir jetzt? Und zu sagen, Schluss jetzt, aus, Ende Frieden, ja, Peace. Ich mach da nicht mehr mit. Also das fände ich schon einen wichtigen Standpunkt. Und auch bei den Wahlen keine Partei mehr wählen, die das weiter betreibt. Also so kann man schon mal ein Statement auch als kleiner People abgeben. Ja. Und ansonsten, was machen wir jetzt? Ich bin ein alter Kommunade habe schon, ich weiß nicht, mit 25 die erste Genossenschaft gegründet oder mitgegründet mit anderen sich mit Gleichgesinnten, mit anderen zusammenzuschließen, zusammenzutun, sich nicht verunsichern zu lassen von dem, was aus den Medien den ganzen Tag kommt, seine Sachen, sei es jetzt, okay, lass uns mal einen Garten anlegen und Tomaten und Zucchini oder weiß der Henker anbauen, oder lass uns mal dies, das, jenes, also Projekt angehen, das soll man weiter machen und zwar heiter weitermachen. Nicht einfach so, ja, sondern wir haben ja im Moment auch noch Möglichkeiten, ja, heiter weiterzumachen. Also und die Menschen, in der, wie sagt man, im Hamsterrad ihrer Jobs und ihrer Mühlen drinstecken, die können sich auch überlegen, dass sie aussteigen. Ja, also aussteigen ist nicht die schlechteste Lösung. Ich bin in meinem Leben auch mehrfach ausgestiegen aus bestimmten Richtungen und habe was anderes gemacht. Und da sich nicht vor Inflation und vor Kriegsgefahr, die besteht, und deshalb müssen wir dagegen sein, aber sich nicht Angst machen lassen vor der Zukunft, weil die Zukunft wird so, wie wir sie machen. Und das haben wir in dem, die ganze Wahrheit über alles, das ist ja ein Buch für die jüngeren Leute, gesagt, hey, wir Alten, wir haben es verkackt, sorry, ja, wir wollten dies, das und jenes, es hat leider nicht geklappt. Aber wir haben zumindest, wir wissen, wie es geht. Und für jedes Problem auf der Welt ist eigentlich die Lösung schon, nicht erst seit vorgestern, schon länger da. Ja, und es muss nur umgesetzt werden. Und dafür muss der Kontext hergestellt werden, der Probleme. Und dann muss man eben in kleinen Gruppen versuchen, das umzusetzen. Ich habe keinen revolutionären Plan, wie wir morgen mit Gewalt, schon gar nicht, wie wir morgen die Verhältnisse umstürzen, sondern plädiere da eher für Kleinwerden, kleine Projekte machen und nicht, aber die in die richtige Richtung gehen und andere damit anstecken. Ja, viral werden Dinge ja ganz schnell mittlerweile im Netz und dass sich die Leute, die jetzt auch bei Covid gelernt haben, dass sie dem Mainstream und den Medien nur noch so viel trauen sollten, ja, und sich ihr eigenes Bild machen, sich anderswo informieren, nicht verunsichern lassen von den Narrativen, die auf sie einstürmen, die immer ohne Kontext erzählt werden. Da gibt's immer einen Guten und einen Bösen, aber so einfach ist die Welt nicht, ja. Dass wir uns davon keine Angst machen lassen, die Kirche der Angst, wie ich sie gern nenne, die uns jeden Tag eine neue Katastrophe und eine neue, oh, jetzt aber das und ach, jetzt kommt die Affenpocken oder dies oder jenes, dieser ganze Irrsinn. Lass uns da nicht mitmachen. Wir als Journalisten haben das Problem, dass wir uns auch gerne irgendwelche Möhren vor die Nase hängen lassen. Oh, jetzt ist das passiert. Jetzt ist irgendwo, die Houthis haben irgendwo im Roten Meer angegriffen. Das ist jetzt die Nachricht des Tages, ja. Davon muss man sich, denke ich, auch wir als Journalisten, die die Tagespolitik immer noch beobachten, müssen uns von dem Scheiß auch frei machen, ja. Da hat doch mal der eine, ich weiß nicht, wer es, Karl Rove, ja, der Berater von George W. Bush, dem New York Times Menschen gesagt, macht das, berichtet mal rüber, ruhig über die Möhre, die wir euch hinhalten. Wir machen derweil schon die nächste Geschichte, ja. Also,
Guck mal, jetzt weißt du, warum ich solche grundsätzlich blöden Fragen stelle. Das ist ja genau der Punkt. Aber ich höre dir genau zu. Und das heißt doch, mich triggert das gerade wieder. Also es gibt zwei Probleme, die uns im Weg stehen, so als sagen wir mal, als Gruppe oder Familie. Das eine ist dieses, ja, Matthias, verkürzt das mal auf drei Wörter, damit ich das verstehe. Also mach es mal so unterkomplex, das wäre ja die Forderung, dass man sagt, interessiert euch bitte schön für eure eigenen Angelegenheiten und bringt mal ein bisschen Zeit und Interesse daran mit. Und wenn es ein bisschen komplizierter wird, dann könntet ihr sogar noch mal genötigt sein zu lesen. Das wäre das eine. Fragt doch mal nach. Und fragt ein bisschen komplizierter nach und lasst euch nicht von TikTok irgendwie zufriedenstellen, sondern versucht hinter die Dinge zu gucken. Aber das andere, was du gerade genannt hast, Kirche der Angst, das wäre für mich der allerwichtigste Punkt, dass man mal noch früher ansetzt. Und ich weiß, dass du das weißt, weil du schreibst schon über Symbionten, seit du gerade ausdenken kannst oder noch länger. Und man sagt, diese Angst ist für mich das entscheidende Element eigentlich, Bei so vielen, die ich dann erlebe, dass man sagt, setzt euch doch mal irgendwo hin, ihr könnt euch zusammen hinsetzen und alleine fragt euch, wovor ihr Angst habt. Ja, ihr könnt bestimmt Leute auch konkret benennen. Meistens ist wahrscheinlich die Angst vor dem Sterben so irgendwo dahinter oder ausgegrenzt zu werden. Aber solange wir uns von Angst zu Angst pritschen lassen, kommen wir doch wahrscheinlich nirgendwo hin.
Genau.
Also die grundsätzlichere Frage, wie kriegen wir es denn hin, dass die Menschen ein bisschen realistischeren Blick auf Leben und Tod bekommen und weniger Angst vor jeder Möhre haben, die uns jetzt jeden Tag da vor die Nase gehalten wird?
Ja, wie kriegen wir es hin? Nächste Woche muss ich einen Vortrag über das Mysterium von Eleusis halten. was das älteste Mysterium der griechischen Antike über 1000 Jahre war, und wo Albert Hofmann und andere Forscher herausgefunden haben, dass dieses Sakrament, der Kykeon, der heilige Trank, eben ein psychedelischer Trank war, den die Initianten dort bekommen haben. Und ja, was ist das, warum existiert über 1000 Jahre bis ins 3. Jahrhundert nach Christus dieser Tempel in der Nähe von Athen, wo jedes Jahr diese Initiationsfeiern stattfinden, wo jeder auch teilnehmen kann. Er musste nur die griechische Sprache beherrschen und vorher einen kleinen Kursus machen. Und ja, was war das? Wie konnte sich so eine Religion, ein Kult, ein Ritual, eine Sache über 1000 Jahre halten in der Vergangenheit? Ja, die müssen doch was ganz Besonderes erfahren haben da die Menschen. Ja, es war den Griechen ja verboten, darüber zu schreiben. Platon, Sokrates, Sophokles, name it, alle waren in Eleusis. Aber man durfte über die Erfahrung, die man dort gemacht hat, nicht, sollte man nicht sprechen und sollte nicht schreiben darüber. Das war deine ganz persönliche Erfahrung. Und was haben die Menschen dort erfahren? Sie haben dort erfahren, dass sie unsterbliche Wesen sind, dass sie eine unsterbliche Seele haben, dass sie nach dem Tod weiterleben, in Anführung, in einer anderen Form. Das war die Message, die von diesem Heiligtum ausging über 1000 Jahre und die sozusagen für die ganze Begründung des Abendlands, also die griechische und auch dann eben die christliche Kultur, die den Tempel zerstört hat im Jahr 300, aber 300 Jahre vorher, als die Christen noch als ketzerische oder ja als Sekte verfolgt wurden von den Römern, diese Rituale weitergetrieben haben. Also, wenn man das weiß, dass der Tod nicht das Ende ist, das ist doch schon mal die halbe Miete, sage ich mal.
Ja, das ist schön zusammengefasst. Ich muss mal kurz fragen, aber es gibt kein Buch über Eleusis, oder habe ich das jetzt gerade nicht
es auf dem Stapel? Es gibt auch ein Büchlein von mir über Eleusis, ja, das ist auch vor ein paar Jahren noch mal erschienen.
War das der Transpsychedelische Express?
Nein. Ja, da geht es auch schon um Eleusis, aber es ist noch mal das Mysterium von Eleusis, noch mal im Nachtschattenverlag ein kleiner Band erschienen. Über eben diesen Tempel und dieses Ritual und diese Erfahrung, die die Menschen da gemacht haben. Und ja, das ist...
Ich habe hier noch ein Buch von dir, guck mal.
Genau, der Transpsychedelische Express. Das war dieser Vortrag, das war ein Vortrag irgendwann in den 90ern ursprünglich. Der hat mir die Freundschaft von Albert Hofmann eingebracht. Ja, ich hatte dem ein Manuskript dieses Vortrags geschickt und er hat mir mit einem wunderbaren Brief geantwortet und dann habe ich ihn besucht und so haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich mit ihm ja auch 2006 ein Buch gemacht, das heißt Der Weg nach Eleusis, über seine Entdeckung des LSD und über die Folgen sozusagen. Und ja, das ist, wie ich gerade sagte...
Aber Eloysis klingt so ein bisschen wie Bilderberger auf LSD, aber das war es nicht, ne? Also es hatte schon...
Nein, Eloysis war... jedes Jahr wurden 3000 Initianten sozusagen, die mussten vorher einen sechswöchigen Kursus in Athen machen, das kleine Mysterium genannt. Und dann am Tag der Demeter, am 21. September, zog ein Marsch von Athen nach Eleusis, der ist so 25 Kilometer entfernt, der Tempel. Ich habe darüber mal geschrieben unter dem Titel Love Parade Antique. Also man ging singend, tanzend, in den schönsten Kleidern, ging man zu diesem Tempel. In der Nacht wurden dann noch bestimmte Tänze zu Ehren der Demeter, der Göttin der Fruchtbarkeit, ja, aufgeführt. Und am nächsten Morgen gingen diese 3000 Menschen in das Telestrion, einen riesigen Tempelsaal, der aber stockdunkel war. Und bevor jeder hineinging, bekam er einen kleinen Becher mit dem Kykeon, dem heiligen wenigen trank, den er zu sich nahm. Und dann saßen die Leute mehrere Stunden in einem dunklen Tempel. Und die gesamte Altertumswissenschaft, bis eben Hoffmann, Wossen und andere das in den 70er Jahren herausgefunden haben, sagte, ja, da wurde irgendwie, da ging dann ein Priester mit einer Fackel umher und es wurde die Ehre der Demeter und die Pflanzen wurden gezeigt und das hat die Leute schwer beeindruckt. Nein, das war, die Griechen kannten Theater, die waren nicht mit ein paar Fackeln im dunklen Raum zu beeindrucken. Ja, die wussten auch, wie man Theater baut. Nein, das war ein inneres Erleben, was die Menschen da hatten in diesem dunklen Tempel. Und als sie rauskamen, ja, haben sie eben genau diese Erfahrung gemacht. Und man konnte auch mehrfach teilnehmen. Platon zum Beispiel war mehrfach in Eleusis. Jedes Jahr fand dieses Ritual im September statt. Auch noch römische Kaiser haben dort teilgenommen. Cicero schreibt, nur wer in Eleusis war, kann Leben und Tod verstehen. Ja, nur mal als Beispiel. Ja, und Cicero war kein Blöder.
Ich habe jetzt konkrete Forderungen gleich an dich, dann wirst du dich jetzt wundern, aber also das klingt ja, man braucht ja dafür dann das geeignete Getränk, in dem Fall also irgendwas, ein Mutterkorn-Cocktail.
Mutterkorn, oder? Genau, der Pilz des Mutterkorns wurde da präpariert und den
Ich weiß nur nicht, ob wir damit durchkommen, wenn wir jetzt so eine Mutterkorn-Veranstaltung in Verona veranstalten. Ich bin unsicher.
Nee, das ist ja alles verboten. Ja. Die Christen haben ja dann, wie gesagt, den Tempel zerstört und haben das Sakrament von Eleusis durch ein Placebo ersetzt dann im dritten Jahrhundert. Ja, also Staatsreligion.
Ja, aber nochmal, was du gerade gesagt hast, also die Erkenntnis, wenn dann auch unterstützt von geeigneten Substanzen, also das irgendwie Verstehen genau. von Leben und Tod, was einem natürlich Angst nimmt und einem dann wahrscheinlich auch hilft, wenn man gerade mal wieder im Begriff ist, eine dämliche Entscheidung zu treffen, aus Angst. Das ist ja das, was ich im Moment eben so viel sehe.
Ja,
ich denke, da wäre es schon höchst hilfreich, wenn die Menschen ein bisschen besser verstünden, was Leben und Tod eigentlich heißen.
Und deshalb ist es ja auch ein großer Gewinn, dass jetzt eben die psychedelische Medizin, also das, was die Leute in Eleusis über 1000 Jahre lang nehmen konnten, ja, dass die jetzt wieder zugelassen wird und dass man jetzt auch beim Arzt nach und nach, noch nicht überall, ja, hingehen kann und sagen, ich möchte so eine Therapie machen mit diesen Pilzen, also Psilocybin, ja.
Ja, aber ich will ja sogar unterhalb der Pilzabteilung nochmal, ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie, du hast dich doch 50 Jahre lang nicht nur damit beschäftigt, sondern auch mit zum Beispiel Sheldrake, also wenn ich das Buch nochmal hochhalten darf, dies hier zum Beispiel.
Ja, ja.
Also dass man das, den Blick ein bisschen weitet und das wäre dann meine einzige Bitte, ich weiß, ich soll dich nicht um was bitten, du hast genug zu tun mit deinen Tomaten, aber dass man das nochmal ein bisschen anders. Im Grunde, was du im sogenannten Übernatürlichen hier gemacht hast, also dass man sagt, es geht hier um andere Dinge, nicht dieses Kleinteilige zu machen, sondern zu sagen, entspannt euch doch mal ein bisschen tiefer, mit oder ohne Cocktail, weil die Dinge sind anders, als sie aussehen und worauf es ankommt, ist anders. Und das scheint mir zu fehlen. Deswegen bist du hiermit aufgefordert, darüber ein Buch zu schreiben. Freust du dich?
Naja, wir aufhören vom Übernatürlichen zu reden, sondern einfach zuzugeben, okay, Homo sapiens ist einfach noch ein bisschen unternatürlich. Ja? Es gibt nichts Übernatürliches. Ja? Und habe unlängst auch mit Robert, der ja viel mit den UFOs und Aliens und so zugange ist, geredet, ja, wir werden auch die Frage der UFOs, der Alien, von Leben auf anderen Planeten und so weiter, die werden wir nicht mit Physik allein klären können. Ja. Mhm. Da ist eine Untertasse und da ist was abgestürzt und da habe ich jetzt ein Material, das, ne, und so. Also so mit der Physik allein kommen wir da nicht weiter. Ich habe ja in dem Buch auch einen schönen Text von Goethe, der ja auch schon UFO gesichtet hat und das wunderbar beschreibt, ja. Die geistige, spirituelle, bewusstseinsmäßige Dimension des gesamten Lebens, ja, die muss man im Kopf haben oder im Gefühl zumindest, ja, dass wir eben mit dem kleingefächerten Materialismus, mit der Physik alleine uns die Welt nicht erklären können. Das fängt an bei der Pflanze und geht über die Tiere und die Menschen. Ist eine Welt, die nur aus Materie oder ein Mensch, der nur aus Genen besteht, ja, das funktioniert alles nicht, ja. Das kann so nicht sein. Der Materialismus oder die rationalistisch-materialistische Weltanschauung, deshalb heißt dieses Buch Aufbruch zu einem neuen Naturverständnis, wir kommen damit nicht weiter mit diesem Materialismus. Wir müssen die geistige Dimension in unsere Erkenntnis reinnehmen. Wir müssen auch diese Phänomene wahrnehmen und nicht wegdiskutieren, ja, sondern sagen, ja, die gibt's. Ja, es gibt auch Telepathie und es gibt dies und es gibt das und es gibt jenes. Wir können es uns nicht erklären, so richtig noch nicht. Ja, die Quanten, die irgendwie über Lichtjahre hinweg verschränkt bleiben und in Kontakt. Ah ja, das ist was Besonderes. Aber der Rest, da gilt das alles. Also das ist alles, wir kommen nicht weiter mit so einem simplen Materialismus und sollen uns deshalb auch nicht von der Kirche der Angst mit solchen, ja, simpel Argumenten weiter Angst machen lassen. Wir sind geistige Wesen, unser Körper ist nur ein Gefäß für die Seele und die wird auch irgendwie weiter existieren, wenn wir hier den Löffel abgeben. Und das ist erst schon mal eine richtig gute Botschaft, finde ich. Die soll man sich auch nicht ausreden lassen, sagen, ja, ich weiß aber nicht so genau. Ich sage, gut, du musst es ja, lass dich aber mal überzeugen von all dem, was in den letzten Jahrzehnten ja auch neu erkannt worden ist über den Nier-Nahtod und, ja. Gibt's ja Dutzende.
Ich muss mal ganz kurz das Thalia-Regal spielen, um zu beweisen,
ah ja, da dass ist Goethe.
Ich gut sortiert bin, was Podcast betrifft, und freue mich, dass ich das endlich mal machen kann, angeben. Ja. Also auch dieses ist natürlich eine Leseempfehlung. Das sogenannte Übernatürliche halte ich da auch nochmal hoch. Fordere dringend, dass du als nächstes genau das machst, was du eben angedeutet hast. Weil es ist ja tatsächlich, wenn wir mal diesen Wir haben über das Kleine und die tägliche Karotte gesprochen und wo sind wir hier eigentlich? Aber das ist ja ein anderer Ansatz, den ich für extrem wichtig halte, was du gerade sagst. Also wenn man weiß und zu verstehen beginnt, inklusive Pauli-Phänomene und Quantenphysik und wie viel wir nicht wissen. Ich glaube, wir haben auch beide einen wissenschaftlichen Hintergrund. Du warst, glaube ich, sogar Redakteur für Wissenschaft bei der Woche, oder?
Ja, wie gesagt, wir wissen eine ganze Menge, sage ich mal. Aber wir wissen längst nicht alles, ja. Und wie gesagt.
Ja, wir zwei können ja gut damit leben. Nochmal, mir geht es ja um den ganz pragmatisch um diese Frage. Ich bin auch Egoist, wenn ich dich sowas frage, was ich jetzt getan habe. Was machen wir jetzt? Was mache ich jetzt? Ich weiß, dass ich jetzt versuche, meine zweite Himbeerernte vor den Blattläusen zu retten. Das ist eine echte Herausforderung. Und ansonsten weiß ich, glaube ich, dass wir das tun, was wir können, oder? Also ein bisschen weiter aufklären und versuchen, dahin zu schubsen.
So, und die gute Laune trotz aller deprimierenden Nachrichten nicht zu verlieren. Weil, ja, letztlich ist das alles nur ein Spiel. Und die entscheidenden Sachen sind davon auch nicht betroffen. Also ich bin jeden Abend dankbar dafür, dass ich noch anwesend bin, dafür, dass ich noch keine schweren Malaisen und Krankheiten brauche jetzt. Ja, vielleicht kommen die morgen, man weiß es nicht, aber dass einem die Laune eben nicht vergeht und eben auch das gilt für uns beide ja auch gleich die Neugierde, dass wir natürlich auch zwei super neugierige Typen sind irgendwie. Und wenn da irgendwas ist, was wir nicht so checken, dann wollen wir das aber wissen. Und dann gucken wir und dann wird recherchiert und dann wird gefragt und dann wird gesucht. Und dann so, also das ist ja das, was mich hat mal einer gefragt, warum hast denn du so viel Zeug geschrieben? Ich habe gesagt, ja, ich bin immer neugierig gewesen. Das ist auch, glaube ich, eine Eigenschaft, die mir zusteht oder so, ja. Also er war immer neugierig, ja, und hat immer geguckt, wo gibt's noch was Neues oder was, wenn irgendwas war, was er nicht verstanden hat, wollte er da rein, ja. Und so habe ich mich auch in der Wissenschaft mit so viel Zeug beschäftigt und auch eben dann mit dem ewigen Leben und dem, was man das ja die Bewusstseinsforschung oder so ähnlich nennt. Und da mache ich weiter. Daneben baue ich Tomaten an, kümmere mich um zwei Hunde, habe viele Freunde, die mich gern besuchen kommen. Und ja. Danke den Zuschauern, dass sie uns, ich weiß nicht, wie lange jetzt, eine Stunde schon zugehört haben.
Ich danke auch dafür, weil ich habe mir was aufgeschrieben hier. Das ist ja das neue Motto für mein Leben. Deins wahrscheinlich auch und bitte für alle. Also was wir bleibt dankbar, neugierig und gut gelaunt. Das finde ich ist eigentlich ein ganz schönes, nicht der Kirche der Angst, sondern der Kirche der, weiß ich nicht,
so,
Demut,
genau.
Oder der Kirche von Bröckers. Aber genau. Okay, dankbar, neugierig und gut gelaunt. Ich besuche dich demnächst mal in deinem, ich sage niemandem, wo es ist, aber
ja, ja.
Es ist in Europa. Und hol mir noch mal ein paar Autogramme für meine 24 Bücher, die ich alle jetzt hochgehalten habe. Also wir schreiben das auch noch mal drunter. Nochmal, es war mir eine Freude, die ganzen Bücher hochhalten zu dürfen und dich zu hören. Und ich freue mich, dass du gut gelaunt bist und hoffe, dass es so bleibt.
Okay.
Matthias, es war mir ein Fest. Dankeschön.
Danke dir, Sven. Und bis bald, hoffentlich.
Bis bald. Bis dann, Matthias. Ciao.
Ciao.